über 250 Millionen SprecherInnen gehört Portugiesisch zu den meistgesprochenen Sprachen der Welt. Studierende im Fach Portugiesisch werden zu SpezialistInnen für portugiesischsprachige Länder und Regionen in Europa, Amerika, Afrika und Asien. Man liest, versteht und interpretiert portugiesischsprachige Texte und lernt darüber die verschiedenen Kulturen kennen. Und auch die Geschichte des portugiesischen Sprachraums spielt eine Rolle. Hört sich interessant an, oder? Schauen wir mal, was Mirko uns über sein Studienfach erzählt. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle.
Hello.
Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute sprechen wir mit Mirko. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke.
Mirko, wir fragen unsere Gäste, das hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du in einen unserer anderen Folgen reingehört hast, immer dasselbe am Anfang. Erzähl uns doch mal, wie du bei deiner Studienwahl vorgegangen bist, für was du dich dann tatsächlich entschieden hast und wie es dazu kam und überhaupt und was da jetzt Portugiesisch zu suchen hat.
Ich habe in der Schule Italienisch und Französisch als Fächer haben dürfen und da ich die Sprachen so schön fand und auch mehrere Schüleraustausche hatte mit Italien und Frankreich, wollte ich die Sprachen unbedingt weiter vertiefen oder auch besser lernen und habe dann mich dazu entschieden, die beiden zu studieren auf Lehramt und habe mich in Mainz beworben, da es hier den Cursus Intégré gab, also die Möglichkeit in Dijon Mainz zu studieren. Das hat dann leider nicht mehr funktioniert, als ich dann angefangen habe zu studieren. Aber ich bin dann hier geblieben und nach ein paar Jahren hat man dann auch Portugiesisch als Drittfach eingeführt. Und da ich in meinem Erasmus in Italien portugiesische Freunde dann gefunden habe, wollte ich auch unbedingt dann deren Sprache aussprechen. Und das hat dann ganz gut gepasst, dann quasi nochmal Portugiesisch dann zu lernen und die Veranstaltung dann mit dazuzunehmen.
Sehr cool. Also bist du ein Sprachenmensch?
Ja, definitiv. Also ich spreche gerne Sprachen. Ich finde das unheimlich interessant, Leute aus anderen Ländern kennenzulernen, auch irgendwie neue Sachen kennenzulernen und mit den Leuten in ihrer Sprache zu sprechen. Das ist also wirklich wunderschön. Kann ich nur jedem empfehlen, eine andere Sprache zu sprechen.
Aber das ist ja auch echt cool, dann zu sagen, hey, ich habe jetzt Leute kennengelernt und ich möchte deren Sprache einfach sprechen, damit ich vielleicht auch authentischer mit denen sprechen kann oder wir miteinander authentischer sprechen können und sich das dann anzueignen. Schon cool, aber auch diszipliniert, würde ich sagen, weil so eine Sprache zu lernen braucht ja viel Disziplin, oder?
Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich denke, wenn man eine Sprache lernen möchte, glaube ich, muss man einfach auch ein bisschen mutig sein und mit Leuten sprechen. Also ich denke, man kann einfach eine Sprache nicht lernen, wenn man sie nicht spricht. Und es ist auch immer schwieriger, eine Sprache zu lernen, wenn man keinen Bezug zu dem Land hat. Also wenn man keine Leute in dem Land kennt, keine Beziehung zum Land aufbauen kann, dann ist auch die Frage, warum man die Sprache lernt, wenn man mit keinem sprechen kann im Endeffekt. Mhm. Und mir hat es natürlich geholfen, halt schon Leute zu kennen oder Leute kennenzulernen, mit denen dann auch die Motivation auch da war, dann in der Interaktion zu sein. Und in der Interaktion bin ich auch mal besser geworden in der Sprache. Und wie gesagt, also es ist einfach was anderes, jemanden kennenzulernen, wenn beide nicht ihre eigene Muttersprache sprechen, also dementsprechend wahrscheinlich Englisch sprechen.
Yeah.
Und es ist viel intimer, wenn man halt, wenn zumindest eine von den beiden Personen halt die Muttersprache des anderen sprechen kann. Mhm. Und da macht man einfach dann ganz andere Erfahrungen oder auch viel, viel tiefere Erfahrungen, also auch mit den Freundschaften. Genau.
Ja, kann ich voll verstehen. Also auch so dieser, finde ich einen spannenden Punkt, den du genannt hast, diese Begeisterung für eine Sprache, dass sie damit kommt, welche Verbindung man zu einem Sprachraum irgendwie hat. Also Portugiesisch, mein Opa zum Beispiel ist in Brasilien groß geworden und deswegen ist für mich Portugiesisch halt auch schon immer, ja, so eine Sprache, die mich auf so einer besonderen Ebene total fasziniert. Ja.
Ja, also ich finde bei Portugiesisch halt eben das Spannende, dass es halt anders zu Italienisch zum Beispiel natürlich eine Sprache ist, die man halt, also es zum einen viel mehr SprecherInnen gibt als Italienisch und zum anderen, dass es halt also geografisch halt so weit gefächert ist. Also es geht halt nach Südamerika, nach Asien, Afrika, auch Europa und man hat ja eben in dieser lusophonen Welt, also in der portugiesischsprachigen Welt, hat man einfach ganz viele Kontraste und das macht es natürlich spannend halt, wenn man Portugiesisch lernt, weil man aus dem Europa halt mehr rauskommt. Also man verlässt diesen eurozentrischen oder diesen eurozentrierten Blick auf die Sprache. Und das ist an Portugiesisch, also einer der größten Vorteile, würde ich auf jeden Fall sagen.
Das finde ich auch, das fand ich wirklich krass faszinierend. 250 Millionen SprecherInnen habe ich im Intro vorgelesen. Jetzt mal für unsere HörerInnen ganz basic, kannst du ein paar Länder aufzählen, in denen Portugiesisch gesprochen wird? Weil ich glaube, viele wissen gar nicht, in wie vielen Ländern Portugiesisch gesprochen wird.
Ja, das fällt mir auch auf, wenn ich mal mit Leuten spreche. Also natürlich, oder ich hoffe, dass man das ja so weiß, dass Brasilien ja auf jeden Fall auch portugiesischsprachig ist in Südamerika. Aber natürlich gibt es auch noch in Afrika, also Angola und Mosambik mit Guinea-Bissau, São Tomé, São Príncipe und Osttimor, genau, und Macau, wo auch noch Portugiesisch gesprochen wird. Also es sind so die, gerade die mir jetzt einfallen, wo halt Portugiesisch auch noch gesprochen wird, ja.
Cool. Und was ich mich die ganze Zeit frage, wie gut muss ich denn Portugiesisch sprechen, wenn ich anfangen wollen würde, Portugiesisch zu studieren? Brauche ich da Vorkenntnisse oder nicht? Wie ist denn das eigentlich?
Also es gibt Sprachkurse, die man wählen kann, um sich dann auf die Seminare oder Vorlesungen vorzubereiten. Und man kann halt, also man hat dann halt dann erstmal die Sprachkurse, in denen man halt dann auch dann relativ schnell und zügig dann Portugiesisch lernt oder sich dann schnell also hocharbeitet. Man braucht keine Portugiesischkenntnisse, um das Studium anfangen zu können. Natürlich ist dann der Fokus dann erstmal die Sprache zu lernen. Und es gibt aber auch Seminare oder Vorlesungen, die man wählen kann, ohne Portugiesisch sprechen zu können, weil die die Sprache der Vorlesung meistens auf Deutsch ist. Also man kann auch folgen und es wird auch darauf wertgelegt, dass auch alle mitkommen. Und ja, wenn man Fragen hat, kann man auch immer nachfragen. Aber natürlich ist natürlich schon die Idee, dass man dann nicht 3 Jahre braucht, um Portugiesisch zu lernen, dass man das dann auch relativ dann zügig nachholt.
Das ist ja auch ein Unterschied zu unseren anderen Sprachen, die man studieren kann. Also du studierst ja auch noch Italienisch und Französisch. Und da ist es ja tatsächlich, wenn ich es richtig weiß, so, dass man es am Anfang des Studiums schon können sollte. Zumindest auf einem etwas, also ich weiß nicht, was das für ein Niveau ist, dann B2 oder so, ist ja auch egal, könnt ihr nochmal googeln. Aber ich glaube, man sollte schon ein bisschen was sprechen. Also ich könnte jetzt nicht mit meinem kein Wort Französisch anfangen, Französisch zu studieren.
Also ich meine, auch in Französisch und Italienisch gibt es auch bestimmte Kurse, die man wählen kann, ohne die Sprache sprechen zu können.
Ja.
Also bei mir war es damals so, für Sprachwissenschaften gab es halt dann das Seminar Sprachgeschichte. Da war es halt jetzt nicht unbedingt wichtig, dann die Sprache zu können, weil es dann eher darum ging, die technischen Fachwörter zu lernen, die Konzepte, und das konnte man auch auf Deutsch. Aber ja, natürlich, die Seminare sind schnell erschöpft, wenn man nicht die Sprache kann. Deswegen, also auch für Portugiesisch, man kann jetzt nicht quasi davon ausgehen, dass 90% man in Deutsch machen kann und die restlichen 10% dann ganz zum Schluss auf Portugiesisch kommen. Also so ist es dann auch nicht.
Ja, es ist so, wir haben oft Anfragen, zum Beispiel von Leuten, die möchten zum Beispiel Französisch oder Italienisch oder sowas studieren, oder auch Spanisch hatten wir schon, weil sie die Sprache lernen wollen. Und dann erklären wir immer, genau genommen studiert ihr ja nicht, also ihr lernt nicht die Sprache, es ist nicht ein Sprachkurs, ja, sondern ihr studiert dieses Fach und es geht um sehr viel mehr, es geht um die Literatur, es geht um die Kultur und so weiter. Und da wäre meine Frage, gibt es denn bei Portugiesisch auch wie bei den anderen Fächern, also wir haben hier ja auch schon Englisch vorgestellt und andere Sprachen, da gibt es so einen sprachpraktischen Eingangstest. Gibt es bei Portugiesisch den auch? Also das ist im Endeffekt, ich glaube, es gibt die nicht, weil du guckst gerade so, noch nie gehört.
Also ich müsste mal kurz überlegen, ob es den gibt für die anderen. Ich habe den damals nicht gemacht, aber ich war auch schon ein Jahr in Portugal, bevor ich das Studium angefangen habe, hier in Mainz. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der deswegen automatisch weggefallen ist. Ich glaube aber, dass es den nicht gibt, weil einfach die Schwelle niedrig gehalten sein soll, weil eben noch nicht so viele Portugiesisch studieren und deswegen halt auch die Leute nicht abgeschreckt werden sollen, mit dem Studium anzufangen.
Ja.
Und ich wollte nochmal ganz kurz vielleicht zu dem, was du eben gesagt hast. Also auch zum Beispiel auf Italienisch, also natürlich geht es in einem Studium, wie du gesagt hast, eher darum, dass man nicht mehr die Sprache lernt, dass man die Sprache schon kann, aber man kann das auch schnell nachholen. Also die Universität Mainz bietet auch viele Möglichkeiten an, um die Sprache nachzuholen. Also man kann das alles schon nebenbei machen. Das hängt natürlich immer mit der Motivation zusammen, also wie viel Zeit man noch investieren kann und möchte, wenn man die Sprache erst noch lernen muss. Aber generell ist es so, dass das eigentlich keine Hinderung, also kein Hindernis darstellt. Also man kann das schon auch mit Hilfe der Universität. Es gibt Sprachkurse, die man machen kann. Man kann auch ins Ausland, man kann auch schnell ins Ausland gehen. Es gibt also von der Abteilung Internationales, die halt unheimlich viele Möglichkeiten zur Verfügung stellt, damit Studierende ins Ausland gehen können. Auch da kann, also wenn man sich da schlau macht, kann man da ja auch relativ schnell die Sprache lernen, würde ich sagen.
Mhm. Cool. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Sprache gesprochen und es klang aber ja auch schon an, man macht ja auch was anderes, außer die Sprache zu lernen im Studium. Habt ihr beide eben schon angeteasert. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also was lerne ich denn noch neben der Sprache? Mit was beschäftige ich mich da in dem Studium?
Ja, also neben den Kursen, in denen es natürlich auch darum geht, ein größeres Verständnis oder ein tieferes Verständnis von der Grammatik zu bekommen oder auch von der Aussprache, der Phonetik, geht es natürlich auch darum, einen Blick in die Kultur zu bekommen, in die Literatur. Oder jetzt wiederhole ich mich, oder es sieht so aus, als ob ich mich wiederholen würde, aber natürlich auch in die Sprachwissenschaft. Also man beschäftigt sich ja nicht dann mehr so damit, wie man korrekt spricht, sondern man beschäftigt sich dann halt, wie gesprochen wird. Also man versucht zu beschreiben, wie die Sprache funktioniert. Mhm. Und das da gibt es verschiedene Bereiche, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, aber wie eben schon erzählt, also es gibt die Sprachgeschichte, wo man sich halt anschaut, wie sich die Sprache entwickelt hat, von der Situation, also Portugiesisch als Sprache, als romanische Sprache, die halt durch die das Lateinische sich entwickelt hat, wird halt dann geschaut, was nach den Römern passiert ist, welche Sprachgesetzgebung es gab, die halt die Sprache dann zum Beispiel sich entwickeln lassen haben, wie Grammatiken entstanden sind. Mhm. Das ist so ein Teil. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in den Sprachwissenschaften zu schauen, wie sich verschiedene Varietäten, also verschiedene Formen der Sprachen ausbilden. Also man will zum Beispiel dann untersuchen, wie Portugiesisch in Portugal gesprochen wird, wie Portugiesisch in Brasilien gesprochen wird, was Unterschiede sind in der Aussprache. Also zum Beispiel in Portugal sagt man Bom Dia, in Brasilien sagt man eher Bom Dia. Also das ist so ein kleiner Unterschied dann in der Aussprache. Und das sind halt dann so Themen, mit denen man sich in der Sprachwissenschaft beschäftigt. Aber man nennt halt eben nicht mehr, wie man spricht. Man schaut halt, wie gesprochen wird.
Mhm. Und du hast ja eben gesagt, ne, Sprachgeschichte hast du ja erklärt. Jetzt frage ich mich, beschäftigt man sich dann aber auch mit der Geschichte des Sprachraums allgemein? Kommt das auch vor?
Also spielt natürlich mit rein. Mhm. Also zum es ist ja nicht der Fokus darauf zu gucken, wie jetzt halt die einzelnen Etappen in den Nationalstaaten zum Beispiel gewesen sind. Es wird dann geschaut, welche dieser Etappen wichtig gewesen sind für die Entwicklung der Sprache.
Okay.
Also für Portugiesisch würde man natürlich dann auch mal einen Blick haben auf Camões, den Nationaldichter Portugals, und wie er die Sprache beeinflusst hat. Man würde jetzt aber nicht über alle Dichter sprechen. Man würde halt dann schauen, welche Dichter am meisten die Sprache beeinflusst haben. Und so würde natürlich diese literarische Geschichte natürlich mit reinspielen, aber man würde es nicht aus einer literarischen Perspektive betrachten.
Das heißt, man setzt sich, ist schon ein Fokus auf die Sprache, weniger zum Beispiel gesellschaftskritisch oder auch weniger ein kritischer Blick auf die historische Entwicklung des Sprachraums. Das kommt wahrscheinlich weniger vor, oder?
Das wäre dann Thema eines anderen Seminars, eines anderen Formats. Also wie gesagt, es gibt halt die Kurse zur Literaturgeschichte oder zu Literaturwissenschaften, zu Sprachwissenschaften und natürlich auch die Kurse zu Kulturwissenschaften. Mhm. Und da wird sich natürlich auch dann eher damit sowas beschäftigt.
Okay.
Also kritischer Blick auf die aktuelle Zeit. Und je nach Thema wird dann halt geguckt, in welchem Land was, warum passiert ist.
Mhm. Ah ja, cool. Das ist auch was man sich echt super merken kann, wenn man eine Sprache studiert. Es ist meistens eine Mischung aus literaturwissenschaftlich, sprachwissenschaftlich und kulturwissenschaftlich. Also das heißt, man wird wirklich zu so einer Expertin, zu so einem Experten für dieses Land oder für diesen Sprachraum, für alle Länder, die diese Sprachen sprechen. Gibt es ein Beispiel für etwas, was dir ganz besonders Spaß macht? Also würdest du sagen, eine dieser Bereiche, die ich jetzt genannt habe, ist so dein Favorite oder findest du die alle gleich spannend?
Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf das Thema in den einzelnen Bereichen, aber generell tendiere ich eher zu Literaturwissenschaften und Kulturwissenschaften, weil ich das schon interessant finde, zu verstehen, warum etwas passiert ist oder warum etwas so ist, wie es heute eben ist. Und das kann man halt in der Literaturwissenschaft natürlich gut ableiten oder herausfinden, interpretieren an verschiedenen Texten oder an verschiedenen Strömungen in der Literaturgeschichte. Man bekommt auch über die Texte ein besseres Verständnis für seine eigene Lebenswelt auch. Also natürlich, wenn man sich mit Literatur beschäftigt, geht es auch oft darum, was in seiner eigenen Welt passiert und was einen liest, das beschäftigt einen natürlich auch. Und so ist natürlich immer dann die Beziehung zu dem anderen Land, zu einer anderen Sprache, zu einer anderen Zeit, zu einer Kultur ja auch gegeben. Und in den Kulturwissenschaften, was natürlich auch immer auch ein bisschen schwierig ist zu trennen, Kulturwissenschaft und Literaturwissenschaft, ist dann auch immer ein Fokus da, also natürlich auch darauf, wie Sachen zu interpretieren sind. Also sieht man Sachen aus einer feministischen Perspektive, aus einer postkolonialen Perspektive, also sieht man etwas rassismuskritisch, also wie ist das, was man jetzt bearbeitet, zu interpretieren, aus welcher Perspektive? Und das finde ich also sehr bereichernd für auch für das private Leben im Intersect. Absolut.
Würdest du sagen, dass man viel lesen muss im Studium? Also wenn man eine Sprache studiert?
Ich würde sagen, es kommt drauf an, auf die eigene Motivation. Also man sollte natürlich immer die Texte lesen, die man von Dozentinnen fürs jeweilige Seminar dann auch aufgetragen bekommt zu lesen. Man kann aber natürlich auch, weil das Studium auch ja also relativ frei ist, man kann natürlich auch immer sich auch entscheiden, das nicht zu lesen und hoffen, dass man damit durchkommt. Man kann aber auch mehr lesen, als man aufgetragen bekommt. Man kann auch dann sagen, dass man in dem einen Kurs, wo man sehr interessiert ist, dass man vielleicht sich mehr einliest zu manchen Dingen und in anderen Kursen dann vielleicht ein bisschen weniger. Man muss auch mal gucken mit dem Zeitmanagement. Und ja, mit vielen Kursen muss man Referate halten. Da ist natürlich auch immer so ein Minimum an Quellen, die man gelesen haben muss. Aber zum Beispiel für Seminare, wo ich sehr interessiert war, habe ich auch wesentlich mehr gelesen, weil ich dann einfach auch mehr in einem Thema drin sein wollte und es auch mehr verstehen wollte. Und zum Beispiel für Portugiesisch kann ich jetzt auch nur wärmstens empfehlen, das an der Universität Mainz zu machen, denn die Kurse, die angeboten worden sind in meinem Studium, waren immer sehr aktuell und es war einfach sehr interessant halt zu schauen, wie quasi unsere Gegenwart bestimmt ist von Strömungen, Tendenzen, die man halt eben auch durch die Geschichte hinaus zurückverfolgen kann. Mhm. Und da wurde halt sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir eben auch mit zeitgenössischen Theorien arbeiten und zeitgenössische Probleme oder Situationen halt kritisch aufarbeiten.
Hast du da mal ein Beispiel?
Ich hätte zum Beispiel einen Kurs über die postkoloniale Situation. Portugal war eben hatte einen Kolonialstaat, hatte mehrere Kolonien. Also deswegen spricht man auch Portugiesisch in der ganzen Welt, weil die Portugiesen das halt rausgetragen haben. Und ja, in dem Kurs haben wir darüber gesprochen halt, wie zum Beispiel diese Machtstrukturen sich in der Sprache widerspiegeln. Was ich zum Beispiel ganz interessant fand, was mir nie aufgefallen ist, man spricht ja zum Beispiel von Überseegebieten. Aber das ist ja ein interessanter Begriff, wenn man sich überlegt, dass ja die Überseegebiete für sie selber sind es ja keine Überseegebiete, weil das ja quasi aus der Perspektive der Portugiesen ja quasi ist. Und damit wird ja gesagt auch quasi, ja, wir sind das Zentrum und wer hat jetzt festgelegt, dass Portugal das Zentrum der Welt ist?
Ja.
Und ich hatte dann ein Referat zum Thema Sport und Fußball und ich muss sagen, ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fußballfan, aber ich fand es sehr spannend, das Thema Fußball für Portugal aus einer postkolonialen Perspektive mir anzuschauen, denn Portugal mit der Diktatur unter Salazar hatte Fußball nicht im primären Fokus darüber Stimmung zu machen, die Nation zu bilden und die Nation zu einigen. Und dennoch haben die Erfolge der portugiesischen Fußballspieler schon etwas mit der Nation gemacht, was auch auf einer gewissen Art und Weise vom Estado Novo, also dem Regime unter Salazar, ausgenutzt worden ist. Und das fand ich interessant halt zu schauen, wie quasi diese also diese Abhängigkeitsverhältnisse auch sind. Denn Portugal hatte eben damals auch eben auch seine Kolonien und hat eben auch Nationalspieler aus den Kolonien für sich spielen lassen und hatte eben halt diese interessante Art und Weise, auf die Kolonien zu gucken. Zum einen zu sagen, ja, das gehört alles zu Portugal dazu. Und zum anderen sind es aber Menschen, die weniger wert sind. Also und andererseits aber auch wieder dann die Nationalspieler, die halt dann für Portugal spielen, dann zu stilisieren, also dann als Helden für die portugiesische Gesellschaft hochzuheben. Also
ja. Paradox, ja.
super, super interessant und ich habe irgendwie 10 Fragen auf einmal im Kopf. Ich muss mich jetzt für eine entscheiden. Ich bleibe bei den Seminaren, weil ich das gerade so, oder Referat, ne? Du hast ja gesagt, ihr haltet viele Referate und ich fand das gerade so super anschaulich. Hast du noch irgendein anderes Beispiel im Kopf, irgendein Referat, Thema, Seminar, was du sehr, sehr spannend fandest? Und kannst du uns darüber noch mehr erzählen?
Ja, natürlich. Ein literaturwissenschaftliches Seminar. Wir haben über ein zeitgenössisches Buch auch gesprochen, Pan de Azúcar. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist.
Können wir noch nachliefern? Ja. Dann tun wir es in die Shownotes, liebe Leute.
Da geht es um einen Fall, der in Portugal für großen Aufruhr gesorgt hat, und zwar um den Fall Gisberta. Gisberta, eine Transfrau, die in Porto von Jugendlichen so misshandelt wurde, dass sie auch umgebracht wurde, muss man auch sagen. Und es hat in Portugal, also der Skandal hat in Portugal dazu geführt, dass sich die Gesetzeslage geändert hat. Und wir haben dann in das Buch dazu besprochen, das von einem portugiesischen Schriftsteller geschrieben wurde, der von diesem Fall sehr fasziniert gewesen ist, der aber persönlich mit der LGBTIQ-Welt erstmal nichts zu tun hat. Und natürlich auch so ein bisschen die Frage stellt in der heutigen Zeit, können Schriftsteller oder SchriftstellerInnen, die nicht selber betroffen sind von den Phänomenen, über die sie schreiben, also dürfen die das nicht? Mhm. Und genau, ich habe in diesem Seminar auch ein Referat gehalten und man kann in der Uni je nachdem auch relativ frei auch die Seminare gestalten. Und wir haben in unserem Referat über die Schuld gesprochen, also sind die Jugendlichen, wie schuldfähig sind die Jugendlichen und haben quasi eine Gerichtsverhandlung abgehalten. Also wir haben die relevanten Stellen aus dem Buch den Seminarteilnehmerinnen zur Verfügung gestellt, den Zeit gegeben, sich darin einzulesen. Und dann quasi haben wir zu zweit, ich als Verteidiger der Jugendlichen und meine Kommilitonin als Staatsanwältin, haben wir dann quasi die Zeugen und Zeuginnen dann halt in den Zeugenstand gerufen und dann halt das Buch an den wichtigsten Stellen nochmal durchgesprochen. Das war, fand ich, also
wow.
Ja, ein toll. Sehr interessantes Seminar auf jeden Fall.
Boah, was für eine tolle Idee.
Und super interessant.
Und es zeigt auch, wie kreativ man im Studium sein kann, wenn man diese Freiheit eingeräumt bekommt, einfach an Themen zu arbeiten, die einen interessieren und die für einen relevant sind. Das ist, und das geht im Portugiesisch gut. Also.
Ja, also ich in Portugiesisch ist das Interesse schon hoch, dass man jetzt nicht Referate hat, die einfach so eine monotone Stunde vorgehalten werden, wo man einfach nur denkt, wann ist es endlich vorbei? es geht schon darum, dass man wirklich dann auch den Seminarteilnehmerinnen auch was Interessantes erzählt und auch etwas mitgibt, wo man auch danach darüber diskutieren kann. Also es ist nicht nur, dass man das dann einfach dann gemacht hat, um es gemacht zu haben. Die Idee ist halt schon, dass man dann quasi auch ins Gespräch kommt und dann halt über die präsentierten Inhalte dann spricht und auch dann ja im Endeffekt etwas mitgenimmt aus dem Seminar dann.
Das klingt also eigentlich nach einem Ideal, also total, total cool. Ja. Was ich, eine Frage, die ich auch vorhin schon mal an der Stelle im Kopf hatte und jetzt wieder, hat sich bei dir dein eigener Blick durch die Auseinandersetzung mit portugiesischsprachiger Literatur und Kulturraum irgendwie verändert? Also hat das irgendwas gemacht mit deiner Alltagswahrnehmung, mit deiner Wahrnehmung, deinem Blick auf die Welt?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat schon damit angefangen, dass ich in Portugal studiert habe. Also ich habe ein Jahr in Coimbra, der ältesten Universitätsstadt Portugals, studiert und habe da nochmal, ist mir nochmal bewusst geworden, dass Portugiesisch ja nicht nur in Portugal gesprochen wird, denn in Portugal studieren natürlich auch viele Studierende aus anderen portugiesischsprachigen Ländern und ja, diese Konflikte zwischen in der lusophonen Welt sind da auch nochmal deutlich geworden, die halt eben in Portugal auch sich abspielen aufgrund der Immigration, der Xenophobie, die auch in Portugal auch gewissermaßen auch herrscht und oder verbreitet ist. Und ich fand das interessant, nochmal zu schauen, wie sehr man in Europa quasi also diesen europäischen Blick auf sich selber hat und aus diesem Blick heraus alles andere interpretiert. Und halt in einem Austausch mit Leuten, die nicht aus Europa kommen, feststellt, wie sehr man davon geprägt ist. Also, dass man einfach auch wirklich wenig weiß oder das, was man weiß, man an manchen Stellen einfach auch nicht stimmt oder nicht der Realität ganz gerecht wird. Und im Studium hatte ich die Möglichkeit, das einfach nochmal mehr zu vertiefen, einfach auch nochmal durch die Auseinandersetzung mit Brasilien zum Beispiel. Also in der Universität Mainz haben wir natürlich auch viel Kontrast gehabt zu Brasilien. Viele Teilnehmer kommen auch aus Brasilien. Also da hat man natürlich auch nochmal dann halt die Möglichkeit, mit denen auch nochmal in Diskussion zu kommen, mhm. wie sie das halt wahrnehmen. Es gibt auch Teilnehmerinnen aus Portugal. Also es ist auch immer interessant, wie dann auch dann die Teilnehmerinnen aus Portugal oder aus Brasilien dann halt dann über manche Themen diskutieren. Mhm. Und da kann man dann einfach unheimlich viel mitnehmen, auch wenn man einfach nur zuhört dann im Endeffekt, weil man halt sieht, was den Leuten halt wichtig ist oder wie sie halt über manche Themen nachdenken. Und ja, man merkt auch einfach, dass die Berichterstattung in Deutschland natürlich auch irgendwo in einer gewissen Weise auch limitiert ist, weil komplexe Inhalte dann zusammengefasst werden müssen und die Teilnehmerinnen aus den entsprechenden Ländern natürlich nochmal viel mehr erzählen können über die Situation und auch nochmal einfach einen viel individuellen Einblick geben können in die Situation des jeweiligen Landes, ja. Mhm.
Ja, und das zeigt halt einfach, wie wichtig dieser Austausch ist und wie wichtig es auch ist, mal rauszukommen aus der eigenen Bubble und der eigenen Universität, mal einen Austausch zu machen, mal mit Leuten zusammenzukommen aus anderen Ländern. Also das können wir echt nur wärmstens empfehlen, das während dem Studium auf jeden Fall zu machen. Ich würde gerne mal wissen, was so die Prüfungsleistungen angeht. Also wie wird denn geprüft im Portugiesisch? Also du hast ja schon gesagt, Referate, ich vermute, das wird auch benotet. Aber was gibt es denn noch für, also müsst ihr Hausarbeiten zum Beispiel schreiben? Und wenn ja, gibt es so ein Hausarbeitsthema, das dich besonders gekriegt hat, also wo du dich richtig reingestürzt hast, dann erzähl doch mal gerne.
Generell muss man erstmal eine Studienleistung abliefern in vielen Seminaren, um überhaupt die Prüfungsleistung abhalten oder geben zu dürfen. Und die Studienleistung ist halt quasi oft das unbenotete Referat. Und aus dem Referat kann man aber ganz oft dann Hausarbeit dann entwerfen und dann halt die Hausarbeit als Prüfungsleistungen haben. In Portugiesisch gibt es schon einen guten Mix zwischen mündlichen Prüfungen, Klausuren und Hausarbeiten. Und ja, es kommt dann einfach darauf an, im Portugiesisch kommt es dann darauf an, ob man das als Kernfach hat, als Beifach. Und ja, dann quasi auf die Seminarform kommt es halt dann darauf an, ob man dann halt dort eine Hausarbeit schreibt oder eine Klausur hat. Mhm. Zum Beispiel für eine Vorlesung hat man halt dann eher eine Klausur. Für ein Seminar hat man dann halt dann eher Hausarbeiten, die man schreibt. Mhm.
Du hast ja vorhin erzählt, du warst im Ausland. Magst du vielleicht mal erzählen, wie du das angegangen bist? Also wie hast du es organisiert? Wo hast du gewohnt? Wie bist du da hingekommen? Wie hast du es finanziert und so weiter? Weil ich glaube, das ist echt wichtig, auch mal so wirklich an einem konkreten Beispiel zu hören, wie das eigentlich abläuft, wenn man dann im Studium mal im Ausland ist. Und ich glaube, du hast da ja auch Prüfungsleistungen abgelegt. Also das ist ja auch alles so eine Sache, die man irgendwie organisieren muss. Erzähl doch mal, wie das lief.
Also ich habe zwei Auslandsaufenthalte gehabt. Einmal in Italien, einmal in Portugal. Als ich angefangen habe zu studieren, war mir halt relativ schnell klar, dass ich für Italienisch einfach noch nicht die besten Sprachkenntnisse habe und deswegen wollte ich auch schnell ins Ausland gehen. Habe mich dann halt direkt im ersten Semester schlau gemacht, wie ich wohin gehen kann und konnte halt direkt im dritten Semester ins Ausland gehen. Das machen nicht viele Studierende, aber es ist möglich. Die meisten gehen halt im vierten oder im fünften Semester dann ins Ausland. Für Portugiesisch war es so, ich hatte damals Deutsch als Drittfach und konnte über Deutsch nach Portugal gehen. Also es gibt über jedes Fach gibt es Kooperationen mit verschiedenen Universitäten in Europa. Und man muss sich dann eben schlau machen bei den jeweiligen Koordinatoren der Fachbereiche, welche Universitäten halt angeboten werden, wie die Bewerbungsverfahren sind, weil es gibt halt eben manche Fächer, die wollen Studierende nicht unbedingt ins Ausland, weswegen halt dann man eher die freie Wahl hat. Es gibt Fächer, da sind halt die Universitäten, gibt es weniger Kooperation, aber es gibt viele Studierende, die ins Ausland wollen, weswegen dann halt natürlich auch ein anspruchsvolleres Bewerbungsverfahren dann vielleicht stattfindet. Bei mir war es so, da niemand nach Portugal gehen wollte, in dem Jahr, wo ich nach Portugal gehen wollte, hatte ich die freie Auswahl zwischen Lissabon, Porto und Coimbra. Und da ich sehr viel Gutes von Coimbra gehört hatte, wollte ich unbedingt nach Coimbra. Ich habe dann die Unterlagen, also das, was ich einreichen musste in Unterlagen, ich glaube Lebenslauf, was damals die aktuellen Studienleistungen, die ich hatte, habe ich dann eben eingereicht. Und ich habe dann quasi mir überlegen müssen, welche Fächer ich in Portugal studieren kann, die mir in Mainz angerechnet werden können. Also ich musste natürlich dann schon schauen, welche Kurse ich noch machen möchte in Mainz und welche tendenziell gleichwertig sind für die in Portugal angeboten werden. Und indem ich die rausgesucht habe, habe ich die dann besprochen mit meiner Koordinatorin Und als sie dann ja einverstanden war mit den Kursen, die ich rausgewählt habe, haben wir dann ein Learning Agreement abgeschlossen. Und mit diesem Learning Agreement wird einem dann quasi zugesichert, dass die Kurse, die man dann macht, auch angerechnet werden dann für die Zeit in Deutschland.
Ah, da wird man vom Fach auch unterstützt sozusagen. Ja. Okay. Mhm.
Genau, und dann kommt die Bewerbung zur Abteilung Internationales. Ich glaube, jetzt den ganz genauen Ablauf habe ich jetzt nicht mehr parat, aber also man wird da schon sehr gut unterstützt. Es ist auch viel Papierkram, aber man bekommt auch Geld. Also man wird halt auch gefördert durch das Erasmus-Stipendium. Ich habe für Portugal so um die 390 Euro, glaube ich, bekommen, was für Portugal super gewesen ist. Ich konnte davon ja, im Prinzip mich dann so auf Null rausgekommen, da ich relativ gut gewohnt habe oder billig gewohnt habe, bin dann einfach nach Kümmer gegangen, habe dann vor Ort geschaut, was ich auch allen Leuten empfehlen würde. Also viele Studierende haben dann halt dann eben Angst, dass sie nichts finden. Mhm. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Stadt drauf an, wo man hingehen wird. Aber in den meisten Fällen ist es so, wenn man halt dann von Deutschland aus halt sich eine Wohnung sucht, kann man zum einen abgezockt werden, zum anderen wird man auch eben als Erasmus-Student auch schnell abgezockt, weil halt dann klar ist, so ja, okay, mit dem kann man es ja machen, kann sich jetzt ja nicht wehren.
Ja.
Und es ist halt eben nochmal was anderes, wenn man vor Ort ist, sich das Zimmer vor Ort anschaut und mit den Leuten direkt spricht. Mhm. Und ich habe halt dann einfach dann, ja, glaube ich, hatte so 8 Leute über so eine Anzeigen-Website oder Börse dann halt angeschrieben, bin dann bei 2 Leuten im Endeffekt gewesen und habe dann die erste Wohnung genommen, die mir dann gefallen hat von denen und habe dann, glaube ich, für 160 Euro im Monat dann halt ein gutes Zimmer gehabt, eine schöne Wohnung. Und
vorher warst du irgendwie im Hostel oder im Hotel? Oder?
Genau, ich war eine Nacht in der Jugendherberge.
Ach, eine Nacht?
Ja.
Ja, krass.
Schön. Genau, also da hängt natürlich auch mal ein bisschen Glück auch mit zusammen und wie gesagt, das hängt auch von der Stadt drauf, kommt es drauf an. Also Kümmer ist nochmal was anderes jetzt wahrscheinlich als Lissabon. Mhm. Lissabon sind die Preise in den letzten Jahren auch ja, unheimlich gestiegen. Mhm. Auch dort werden Erasmus-Studenten gerne gesehen und gerne ausgenommen. also es hängt immer davon ab, wie viel Glück man hat und wie man sich halt auch damit beschäftigt, wie halt die Einheimischen ihre Wohnungen suchen und wie sie das damit machen, also wie sie das halt hinkriegen. Ja.
Ja.
Man kann natürlich auch immer in Studenten- oder Studentinnenwohnheime gehen. Die Plätze sind halt immer limitiert, da muss man sich immer frühzeitig drum kümmern. Aber da habe ich immer den Nachteil gesehen, dass man dann halt in den studentischen Wohnheimen immer mit ausländischen Studierenden zusammenwohnt, also nicht mit portugiesischen Muttersprachlerinnen, was halt in dem Sinne natürlich dann schade ist, weil man halt dann einfach Englisch lernt und nicht die Sprache des Ziellandes. Und in einer WG mit, ja, portugiesischen Muttersprachlerinnen, ich war in einer 6er-WG, ich hatte zwei portugiesische MitbewohnerInnen und 2 brasilianische MitbewohnerInnen und eine Mitbewohnerin aus Italien. Und das war einfach eine super Sache, um Portugiesisch zu lernen. Italienisch spreche ich auch, deswegen war es auch dann natürlich schöner, mit ihr dann Italienisch sprechen zu können. Also es war für mich eine Win-Win-Situation im Endeffekt. Und auch im Land gibt es halt viele Organisationen, die sich auch darum kümmern, damit die ausländischen Studierenden halt auch dann integriert werden. Es gibt die Buddy-Programme, es gibt auch dort, also in vielen Ländern gibt es auch den ESN, Erasmus Student Network, die halt auch dann Aktionen machen, damit die Leute halt in Kontakt kommen. Mhm. Und ja, also ich kann halt nur jedem empfehlen, wirklich ins Ausland zu gehen, auch lange. Viele gehen leider immer nur für 4 Monate oder so kurz wie möglich. Was ich natürlich sehr schade finde, weil eine Sprache lernt man, also wenn man eine Sprache richtig gut lernen möchte, sollte man einfach schon für ein Jahr ins Ausland gehen. Und auch wenn man dann Angst hat, dass das Studium, dass man so viel länger studiert. Ich denke, es lohnt sich ja auch einfach, wenn man sich irgendwo bewirbt und sagt, ich kann die Sprache richtig gut.
Absolut.
Und wenn man dann sagt, na, ich bin jetzt ein halbes Jahr eher fertig, aber kann die Sprache nur so okay sprechen. Also ich denke, das ist halt eigentlich vielleicht viel attraktiver, wenn man eine Sprache gut kann und ja auch mit den Beziehungen. Also man lernt ja auch jetzt nicht, also ich meine, das ist ja auch in Deutschland auch so, in 4 Monaten lernt man halt einfach Leute anders kennen, als wenn man ein Jahr dort ist. Und ich denke, das ist halt immer auch schöner, wenn man aus einem Jahr nach Hause kommt und halt auch dann Freundschaften hat, die auch dann länger dauern. Also ich habe das große Glück, dass ich immer noch viele Freunde habe in Portugal oder auch in Italien. Und deswegen Leuten immer nur empfehlen, lange ins Ausland zu gehen.
Absolut.
Und das nicht aus irgendwelchen Gründen oder aus irgendwelchen Ängsten, von denen man gar nicht weiß, was dann in der Zukunft sein wird, halt dann unnötig zu verkürzen.
Ja, vor allem, was ja oft für eine Angst dahinter steckt, ist dieses, mein Studium verzögert sich, das hast du ja auch gerade gesagt. Und das ist wirklich eine unbegründete Angst, ja, weil es ist einfach völlig egal. Also auch, also sei es für ArbeitgeberInnen später oder auch sonst, ist es einfach es ist super, wenn man lang im Ausland war. Es ist auch super, wenn man ein Jahr im Ausland war, weil man einfach zeigt, hey, ich habe meinen Horizont mal erweitert und bin mal raus irgendwie gekommen und habe mal was anderes erfahren und habe ja auch unfassbar viel gelernt in dieser Zeit. Also das ist wirklich eine ganz, ganz gute Investition, das im Ausland zu machen, gerade wenn man eine Sprache studiert. Also das kann ich absolut unterstreichen. Rein aus Interesse, wo warst du in Italien?
Ich habe auf Sardinien studiert, in Sassari, also im Norden toll. Von Sardinien.
Hm. Oh, das ist ja auch schön. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass die Leute auf Sardinien zu den Menschen gehören, die am längsten leben, tatsächlich. Aha. Ja, also weil die so, also am gesündesten sind und am längsten leben. Also es muss ein sehr gutes Umfeld sein. Aber das nur, by the way, cool. Ein kleiner Italien-Fan. Mhm. Okay.
Okay, apropos, man lernt so viel. Gibt's irgendwie was, was du gelernt hast durch deine Auslandssemester?
Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, mit Problemen entspannter umzugehen. Mhm. Also ja, im Endeffekt läuft wenig so, wie man sich es vorstellt, weil man natürlich auch einfach es ist halt ein anderes Land, eine andere Kultur und dementsprechend gehen Leute auch einfach anders mit Sachen um und dann muss man halt so ein bisschen lernen, sich darauf einzustellen und quasi dann nicht um die Sprache Leute zu sprechen, sondern auch das zu bedienen, was sie dann von dem in einem Moment dann möchten oder haben wollen, was man vielleicht dann gar nicht so richtig versteht, worauf die jetzt hinaus wollen. Und ja, auch diese Feinheiten zu verstehen. Also Deutsche sind ja auch teilweise sehr direkt und kommunizieren ja auch so. Mhm. Und in wenigen Ländern der Welt wird halt so kommuniziert, dass man sich ja natürlich auch ein bisschen dann dementsprechend anpassen muss, damit man halt dann auch, ja, auch dann seine Sachen auf die Reihe bekommt. Und man lernt einfach einen ganz anderen Umgang mit Problemen. Und ich finde, das war also in dem Sinne einfach eine gute, für mich eine sehr wertvolle Zeit, weil ich einfach gelernt habe, ja gut, egal was auch jetzt irgendwie nicht funktioniert, im Endeffekt wird es halt doch gut am Ende.
Ach, schön.
Das ist eine sehr schöne Erfahrung.
Und es klingt so, es klang so nach, dass du dadurch entspannter geworden bist. Und ich war relativ viel auch in Portugal. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass generell die Mentalität da entspannter ist. So im Gegensatz zu Deutschland, dass irgendwie alles entschleunigter ist, so ein bisschen gechillter. Ging es dir ähnlich? Du warst ja viel länger da als ich.
Das habe ich zum Beispiel immer im Supermarkt gemerkt, dass an den Kassen man wirklich sehr viel langsamer oder sehr viel mehr wartet oder länger wartet, was mich am Anfang auch ein bisschen unruhig gemacht hat, wo ich mir dann auch dachte, ja, ich muss jetzt ja auch nicht durchrasen, ich kann ja einfach auch jetzt kurz diese 30 Sekunden länger warten. Mhm. Und das ist halt auch etwas, was man einfach merkt, wenn man dann in der Stadt ist, dass dieser ganze Rhythmus ist anders. In Coimbra, das war zum Beispiel von der Geografie sehr hügelig. Da hatte ich jetzt kein Fahrrad, dann bin ich halt einfach viel spazieren gegangen. Und dadurch hatte ich einfach ein ganz anderes Leben als in Mainz, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs bin in der meisten Zeit. Mhm. Ja, und man passt sich einfach mehr in diesem Rhythmus der Stadt an, in der man dann wohnt. Und ja, ich hoffe, dass, also für mich war das immer sehr bereichernd, diese Erfahrung. Und ich hoffe, dass halt andere Leute das halt dann auch in den anderen Ländern halt auch so wahrnehmen und nicht genau von genervt sind, wenn halt alles so viel langsamer läuft als im Heimatland dann vielleicht. Ja.
Was würdest du sagen, für wen ist das Studium Portugiesisch geeignet? Also wem würdest du das empfehlen und was müssen die Personen mitbringen?
Also ich denke, in Portugiesisch ist es schon wichtig, dass man das gut kombiniert mit einem zweiten Fach, dass man halt schaut, wie man dann quasi nach dem Studium schaut, dass man ja irgendwo in der Wirtschaft unterkommen kann und dass man halt, wenn man halt dann Portugiesisch halt hat, dass man da auch dann seine Stärken halt auch ein bisschen ausspielt, dass man schon halt schaut, also für welche Themen möchte ich gerne das Referat halten, wo möchte ich die Hausarbeit schreiben, worüber schreibe ich dann meine Bachelorarbeit vielleicht in Portugiesisch, dass man halt immer so ein bisschen schaut, wie das halt in Bezug zum Zweitfach steht und das halt auch später dann halt, ja, wenn man halt ein Bewerbungsgespräch hat, dass man das dann auch dann irgendwie geschickt einbringen kann. Und das muss vielleicht nicht im ersten Jahr irgendwie so klar sein, aber ich glaube, man muss halt schon immer so ein bisschen schauen im Hinblick auf, ja, was kommt nach dem Studium, wo soll die Reise hingehen, dass man halt dann dementsprechend auch sein Studium so ein bisschen lebt auch. Und es gibt halt eben unheimlich viele Möglichkeiten, ja, Kompetenzen zu entwickeln. Also in Portugiesisch, die Frau Hendrich hat zum Beispiel im Übersetzungskurs auch Kooperation mit der Universität Aveiro gehabt, als ich den Übersetzungskurs hatte, Übersetzung Portugiesisch auf Deutsch oder Deutsch auf Portugiesisch. Ich weiß gar nicht mehr, welche Richtung es gewesen ist. Und ja, wenn man möchte, kann man natürlich dann darüber halt auch so ein bisschen gucken, ja, kann ich mich mehr damit vertiefen, kann ich vielleicht mehr in die Übersetzungsschiene gehen? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Literaturwissenschaft, was kann ich damit machen? Also ich finde es immer wichtig, dass man halt irgendwie so ein bisschen schaut, dass man seine Nische finden kann im Endeffekt.
Aber das kann man ja dann durchaus im Studium machen, also während des Studiums, das stimmt. Da kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch drauf zurück. Ich würde nur gerne an der Stelle noch erwähnen, also du studierst ja auf Lehramt, ne? Das heißt, du hast Italienisch, Französisch sind deine beiden Hauptfächer kann man nicht sagen, aber das sind deine beiden ersten Fächer sozusagen und dann hast du Portugiesisch dazu gewählt. Das heißt, du wirst später tatsächlich Lehrer wahrscheinlich, schätze ich, oder ist das dein Ziel? Also ja, du nickst. Also du wirst Lehrer für diese drei Sprachen. Ist das richtig?
Genau, also okay. Ich werde auf jeden Fall Italienisch und Französisch unterrichten können. Mhm. Mit Portugiesisch wird es einfach davon abhängen, wie sich das in den einzelnen Bundesländern entwickeln wird, die Situation. Mhm. Denn natürlich hat sich Portugiesisch als Unterrichtsfach noch nicht so etablieren können oder ist dabei, sich zu etablieren. Wo halt Spanisch und Französisch einfach schon Jahrzehnte den Vorsprung haben. Also es kann sein, wenn ich jetzt anfange, dann nach dem REF zu unterrichten, dass vielleicht in irgendeiner Situation ich dann auch Portugiesisch unterrichten kann. Es kann sein, dass ich dann nur in AG machen kann. Kann sein, dass ich vielleicht ein paar Jahre warten, bis dann möglich ist, es zu unterrichten. Das wird sich halt dann herausstellen, wenn es soweit ist.
Da gibt es ja also ganz oft diese AGs zum Beispiel an den Gymnasien oder die ja tatsächlich dann, wo die Lehrkräfte dann manchmal super engagiert sind und die ganzen Auslandsaufenthalte und die Möglichkeiten organisieren, dann doch tatsächlich auch ins portugiesischsprachige Ausland zu gehen, zum Beispiel für die Schülerinnen und Schüler. Also da kann ich mir zumindest vorstellen, dass du da auf jeden Fall eine große Resonanz erfahren wirst, auf jeden Fall, weil ich glaube, es gibt ein großes Interesse an so zusätzlichen Sprachen, also nicht nur die Klassiker quasi zu lernen in der Schule, sondern eben auch andere Sprachen und andere Sprachräume kennenzulernen. Okay, was vielleicht für unsere HörerInnen noch wichtig an der Stelle ist, also man kann in Mainz Portugiesisch eben entweder im Lehramt studieren oder im sogenannten Bachelor of Arts, aber nur als Beifach. Das heißt, man braucht auf jeden Fall, das hast du ja kurz auch schon vorhin gesagt, man braucht, wenn man es als Beifach hat, ein Kernfach. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, könnt ihr euch auch gerne an uns wenden von der Studienberatung. Wir können euch da auch Tipps geben. Also es muss nicht eine Sprache sein, es kann aber eine Sprache sein. Die Kombi, die du jetzt hast, zum Beispiel auch Italienisch oder auch Französisch, würde sogar gehen, also im Bachelor of Arts. Dann ist allerdings das Ziel eben nicht wie bei dir Lehramt, sondern andere Sachen. Und du studierst ja vermutlich auch mit Leuten, die auf Bachelor of Arts studieren, oder? Das heißt, die begegnen dir.
Ja, genau. Mhm. Also das ist, finde ich, im Studium auch dann auch sehr bereichernd, dass ich auch mit Leuten dann halt studiert habe, die eben nicht nur auf Lehramt studieren, sondern halt auch eben welche haben wie Wirtschaftswissenschaften, Politik, Publizistik, Soziologie. Das waren auch schon dadurch auch immer sehr interessante Diskussionen, weil die nochmal aus ihren anderen Fächern ja ihr Wissen einbringen konnten. Und ja, das ist eine andere Sorte von Mensch, aber natürlich hat man halt dadurch nochmal auch einfach, ist man auch aus seiner Bubble einfach so ein bisschen raus. Wenn man halt seine Kurse nur mit Lehramtsstudenten oder Studentinnen hat, dann ist dann doch was anderes, wenn man dann mit Leuten studiert, die ein anderes Kernfach haben dann.
Ja, jetzt kommen wir mal langsam so zu den beruflichen Optionen. Es wurde ja eben schon mal, habt ihr das schon ein bisschen angeteasert und dazu können wir als zentrale Studienberatung ja auch Tipps geben. Deswegen sprechen wir da am Ende auch immer drüber oder auch der Career Service, das nochmal als Tipp. Wir wissen ja manche unserer HörerInnen vielleicht noch nicht, dass es sowas immer an Unis gibt. Und deswegen an dich die Frage. Du selber hast ja den Plan für dich, aktueller Plan zumindest, Lehramt zu machen. Jetzt kennst du aber ja vielleicht noch ein paar andere Menschen aus deinem Studium, die vielleicht auch andere Ideen haben. Was könnte man denn noch mit Portugiesisch machen? Hast du da irgendwelche Sachen gehört?
Ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich jetzt nicht so intensiv mit den anderen darüber gesprochen habe. einfach auch, weil ich auch das Gefühl habe, dass es manche auch eher so ein bisschen Stress, man zu sehr so, und was willst du später machen, was willst du später machen, immer so zu sehr drauf eingeht.
Das stimmt, ja.
Aber ja, ich glaube halt, dass es natürlich immer so ein bisschen geschickt ist zu schauen, also was sind denn so die, die Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal, also wo in der Wirtschaft, wo findet Export-Import halt statt, wo sind halt, ja, also wo findet quasi Austausch in einer gewissen Art und Weise statt. Ja. Und natürlich
oder wo auch. Wo gibt es Auslandsbeziehungen, ja, so, ne?
Internationale Kommunikation, also Unternehmen, die international zusammenarbeiten. Überall da, das sagen wir auch bei den anderen Sprachfächern, sagen wir das auch oft dazu, überall da, wo ExpertInnen gesucht werden für diesen Sprachraum. Und da geht es eben nicht nur um die Sprache, also es geht nicht um Dolmetschen oder sowas in dieser Richtung, sondern es geht wirklich um ExpertInnen für bestimmte Kulturräume, Länder, für Sprachräume. Genau das, was du vorhin sagtest, was du im Auslandssemester so gelernt hast, weswegen Auslandssemester echt wichtig ist, diese Feinheiten zu kennen, dass man weiß, wie werden Sachen aufgefasst, wie verhält man sich vielleicht auch in bestimmten Situationen, was kommt vielleicht nicht so gut an, etc. Also ohne da jetzt Stereotype bedienen zu wollen, aber dass so ein bisschen so man diese inoffizielle Sprache, nenne ich es jetzt mal, die nicht gesprochene Sprache, dass man die auch kann. Und ich glaube, überall da, wo ExpertInnen gebraucht werden für diesen Punkt, da kann man auch beruflich andocken. Und das kann eben sein Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Verlagswesen, aber auch Bildung und Kultur, der ganze Kulturmanagement-Bereich, aber du hast ja auch gerade gesagt, internationale Beziehungen, Auslandsbeziehungen, Wirtschaft, aber auch Politikberatung, ja. Politik, im Ministerien, alle, die irgendwie damit zu tun haben, könnten im Endeffekt ArbeitgeberInnen sein. Also das ist definitiv eine Qualifikation, die gebraucht wird und wo man auch was finden kann. Und vielleicht nochmal der Hinweis, es ist ja auch noch das Kernfach da. Also wenn man jetzt auf Bachelor of Arts studiert und auch da wird dann, damit kann man ja einen Fokus setzen. Also du hast ja gerade gesagt, wenn man da dann Politikwissenschaft studiert, geht es vielleicht eher in den Bereich eben auch Politik und Auslandsbeziehungen. Und wenn man da Publizistik studiert, geht es vielleicht eher in den Bereich Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Medien etc. Also das heißt, man kann auch da so eine Richtung einschlagen.
Ja, und ich denke, Portugiesisch ist einfach auch interessant, weil das einfach nicht so die gängige Sprache ist oder noch nicht. Also in vielen Schulen lernt man halt Französisch, Spanisch, teilweise auch ein bisschen Italienisch, aber Portugiesisch können halt eben ja nur bedingt halt Leute, haben das bedingt halt gelernt. Und es ist, glaube ich, auch für Unternehmen einfach auch spannend, Leute zu haben, die halt eben neben Englisch noch eine andere Sprache sprechen können, die halt eben auch eine Weltsprache ist, wie halt eben, weiß nicht, 230 Millionen Sprecherinnen
gibt es. 250 Millionen, ja.
Ich denke, das ist dann Portugiesisch einfach auch nochmal eine interessante, also einfach nochmal interessant für so ein Unternehmen halt.
Okay. Ja, es kann so das i-Tüpfelchen sein, ne? Das, was einen dann vielleicht die Einladung zum Bewerbungsgespräch bringt oder so.
Die Besonderheit,
ja. Genau. Ja, genau.
Absolut. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei dir, wenn du dann später Lehrer wirst, genau die Besonderheit wird, die dich vielleicht von den anderen so noch ein bisschen abhebt. Weil ich kann mich sehr gut erinnern an LehrerInnen aus meiner Schulzeit, die so was Besonderes noch hatten. Also irgendwie so ein besonderes Fach. Und das prägt einen ganz schön. Also ich hatte damals so einen Italienischlehrer, der hatte das so als Nebenfach irgendwie noch irgendwo mit dran gehängt, hat eine AG gemacht, das hat mich bis heute echt geprägt. Also insofern wünsche ich dir da ganz, ganz viel Spaß beim Unterrichten später. Und ich glaube, da hast du einen sehr guten Weg und du scheinst ja auch sehr begeistert zu sein. Ich glaube, diese Begeisterung kannst du dann auch sehr gut an die SchülerInnen weitergeben.
Ja, danke. Ich hoffe es. Also ich finde es natürlich auch sehr schön, wenn Leute Portugiesisch sprechen würden. Das ist einfach, also generell Portugal in Europa ist einfach ein sehr spannendes Land. Aber wie auch schon gesagt, es gibt halt eben ja auch in Deutschland auch portugiesischsprachige Sprecherinnen, die nicht nur aus Portugal kommen. Und es ist einfach schön, generell eine andere Sprache sprechen zu können und einfach auch nochmal einen anderen Blick auf das eigene Land zu bekommen durch eine andere Sprache, die halt eben ja auch, wie gesagt, eine Weltsprache ist.
Ja, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast, also von diesem spannenden Studienfach und dass du da warst. Jetzt kommt die Klassikerfrage. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich werde es ständig gefragt, dass ich das tun soll. Und ich bin dann meistens genervt davon. Aber ich frage dich trotzdem, weil es wirklich, ich möchte es einfach so gerne hören, weil es so wunderschön klingt. Könntest du dich auf Portugiesisch von uns verabschieden? Bitte. Mit einem etwas längeren Satz, damit wir diese wunderschöne Sprache hören können.
Foi um grande prazer falar com vocês e até a próxima vez.
Oh, so schön.
So schön. Vielen, vielen Dank.
Wenn ihr Fragen habt zu Portugiesisch oder zu anderen Fächern, zum Lehramt, übrigens haben wir zum Lehramt auch noch eine Folge gemacht, da könnt ihr mal in eine der vorherigen Folgen gucken, da ist eine Folge zum Lehramt dabei. oder zu irgendwas anderem, was Studienwahl oder Studien betrifft, dann könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer, an zsb@uni-mainz.de oder auch einen Schnuppertag besuchen, den es auch für Portugiesisch gibt. Also vielleicht wollt ihr da ja mal reinschnuppern. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit und ciao.
Ciao.
Tschüss.